Liebe Gäste, ich begrüße Sie zurück. Und ich weiß, das ist ein echt langer Tag heute mit schwierigen und belastenden Themen. Umso mehr freue ich mich, dass Sie noch weiter bei uns sind. Und ich freue mich über Ihr weiteres Interesse. Vielen Dank zunächst dafür. So, nachher werden Sie auch noch mal kurz Gelegenheit haben, sich einzubringen und Fragen zu stellen. Thema, worum geht es in unserem dritten Teil jetzt? Es geht um einen Schulterschluss aus Medizin, Geschichte, Medizinethik, Pädagogik und natürlich wichtigen Zeitzeugen. Aus den genannten Bereichen setzen sich nämlich Teams aus Forscherinnen und Forschern zusammen. Sie bereiten das Unrecht, von dem die Betroffenen hier heute so eindrücklich erzählt haben, wissenschaftlich auf. Und dieses Forschungsprojekt ist auch Teil der Stiftungsarbeit. Wie die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vorgehen, wo sie ihre Informationen herbekommen und wie der aktuelle Stand der Forschung ist, das kann uns jetzt der Direktor des Instituts für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf erklären. Ich begrüße Professor Heiner Fangerau. Hallo, herzlich willkommen.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter des Bundes und der Länder, sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Stiftung. Zunächst einmal, bevor ich anfange, Frau Olbrich, Hochachtung für Ihre Moderation und Dank an die Dolmetscherinnen, die das hier so unermüdlich die ganze Zeit machen. Finde ich ganz großartig. Ich werde Ihnen jetzt einen Zwischenbericht geben über die wissenschaftliche Aufarbeitung im Auftrag der Stiftung. Und ich beginne mit einem Zeitzeugenzitat aus unserem Zeitzeugenportal. Ich bekam Prügel, musste zur Strafe in der Ecke stehen, wurde gedemütigt. Mir wurden zur Strafe die langen Haare abgeschnitten. Zur Strafe wurde mir mehrmals die Beinschiene, mit der ich nur laufen konnte, abgenommen. Bin dann auf alle Viere durch die Gegend gekrabbelt. Zuwendung gab es selten. Falls eine der freien Schwestern einen in den Arm nahm, wurde diese gerügt oder sogar entlassen. Essensentzug gab es oder sogar erbrochenes Aufessen. Und ich wurde vom Pastor wie auch von der Nonne angefasst. Diese Aussage eines Zeitzeugen spiegelt in bedrückender Weise Missachtung, Zwang, Gewalt und Demütigung wider, die Kinder erleben mussten, wenn sie zwischen 1949 und 1990 in deutschen Einrichtungen der Behindertenhilfe oder der Kinderpsychiatrie untergebracht waren. Und wie Sie gehört haben, war das auch vorher und nachher eventuell manchmal der Fall. Neben einer individuellen Anerkennung von erlittenem Leid und Unrecht durch persönliche Gespräche in Anlauf- und Beratungsstellen möchte die Stiftung Anerkennung und Hilfe auch zur öffentlichen Anerkennung beitragen. Hierzu gehört auch eine historische Bearbeitung des Leids und Unrechts, das Kinder in Institutionen erlebt haben. Erlebtes Leid und Unrecht soll neben Zeitzeugen auch so erzählbar gemacht werden. Das Schicksal von Kindern und Jugendlichen in Heimen für Menschen mit Behinderungen, in Krankenhäusern sowie psychiatrischen Kliniken wurde von der Forschung bisher zwar beachtet, aber zu wenig beachtet. Dabei ist diese Gruppe groß. Ihren spezifischen Unrechtserfahrungen und Ihrem individuellen Leid widmet sich unser Projekt. Wir, das sind eine Gruppe von Historikerinnen, Historikern, Sozialethikerinnen, Sozialethikern und Erziehungswissenschaftlerinnen und Erziehungswissenschaftlern von den Universitäten Düsseldorf, Berlin und Heidelberg sowie dem Deutschen Institut für Heimerziehung in Berlin. Wir stehen dabei mit unseren Aufarbeitungsbemühungen nicht allein. Einzelne Einrichtungen und einige Bundesländer haben eigene Forschungsaufträge vergeben, um neben anderem Unrecht und Leid auch die Heranziehung von Kindern in Behinderteneinrichtungen, vor allem für Arzneimittelstudien, zu analysieren. Ferner existieren in der Literatur etliche institutionsbezogene Einzeldarstellungen. Was wir aber vermissen, ist eine umfassende Darstellung, die versucht, aus den vorhandenen Mosaiksteinen ein Gesamtbild zur Geschichte von Unrecht und Leid zusammenzustellen. Eine solche wollen wir in unserem Projekt erarbeiten. Und ich möchte Ihnen im Folgenden zunächst unsere Arbeitsschritte kurz vorstellen. Eine wesentliche Herausforderung besteht darin, die Heim- und Kinderpsychiatrielandschaft überhaupt erst mal genau zu erfassen. Neben Mischformen tragen auch Unsicherheiten über das Aufgabenspektrum einiger Einrichtungen zur Vielfalt der zu betrachtenden Einrichtungen bei. Momentan arbeiten wir an einer Gesamtliste aller Einrichtungen, die von Betroffenen genannt und geschildert werden oder die in Archivunterlagen angegeben werden. Diese werden schrittweise auf der Seite des Deutschen Instituts für Heimerziehungsforschung mittels eines Kartenprogramms in Form eines Atlases öffentlich gemacht. Für die Betroffenen ist die Darstellung der Einrichtung in einem solchen Format eine Form der Sichtbarmachung auch ihrer Lebensbiografie. Über die Situation in den Einrichtungen sagt diese Einrichtungsübersicht allerdings nichts aus. Sie dient lediglich als Hilfsmittel für weitere Forschung. Zur Erfassung und Analyse der Lebensumstände in den Einrichtungen konzentrieren wir uns in unserem Projekt für die Stiftung beispielhaft auf 16 unterschiedliche Einrichtungen in Ost und West, in denen wir versuchen, über Patientinnen und Patienten und Bewohnerinnen und Bewohnerakten Formen von Leid und Unrecht zu identifizieren. Mittlerweile sind die Erhebungen in 5 dieser Einrichtungen ganz abgeschlossen. In den meisten anderen Einrichtungen wurde die Untersuchung begonnen. Circa 500 einzelne Fälle wurden dabei von uns analysiert. Um jenseits von über sie geführten Akten und Berichten auch den Betroffenen selbst eine Stimme geben zu können, führt das Forscherteam darüber hinaus Interviews mit ehemaligen Patientinnen und Patienten und Bewohnerinnen und Bewohnern dieser Einrichtungen durch, in denen sie über ihre Erinnerungen, ihre Emotionen und ihre Erfahrungen berichten können. Ferner haben wir im Internet ein Online-Portal für Zeitzeugen geschaltet, in dem die Betroffenen selbst alleine oder mit Betreuerinnen und Betreuern oder mit Vertrauten oder auch ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Anstalten und Heime anonym oder auch namentlich von ihren damaligen Heimerlebnissen berichten können. Die erste Zuschrift erfolgte am 14.08.2018. Seitdem haben über 150 Personen das Portal besucht. Fast alle haben Angaben gemacht, die von uns ausgewertet werden können. Nur ganz wenige beenden die Ausführung schon nach der ersten Seite. Mit Unterstützung der Stiftung konnte in diesem Jahr dieses Zeitzeugenportal auch in leichter Sprache online gehen. Nicht zuletzt stehen wir in inhaltlichem Austausch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Anlauf- und Beratungsstellen der Länder, denen ich auch meine größte Hochachtung für ihre Arbeit aussprechen möchte. Wir hatten die Gelegenheit, in einer Veranstaltung mit den Beraterinnen und Beratern der Anlauf- und Beratungsstellen 2 Gruppeninterviews über von ihnen erfahrene Schilderungen zu führen, um auf diese Weise auch die Erlebnisse aller, die ihnen Geschichten erzählt haben, ihre Geschichten erzählt haben, indirekt und vermittelt in das Projekt einfließen lassen zu können. Insgesamt hoffen wir so, individuellen Schicksalen gerecht werden zu können und individuelle sowie institutionelle Verantwortungen nachzeichnen zu können. Und ich komme jetzt zu ersten Ergebnissen. Unrecht und Leid werden häufig durch unterschiedliche Vernachlässigungs-, fehlende Teilhabe-, Demütigungs- und Gewalterfahrung bewirkt. Vor diesem Hintergrund haben wir begonnen, Leid und Unrecht entlang verschiedener Formen von Gewalt zu analysieren. Die Situation der Kinder und Jugendlichen in den untersuchten Einrichtungen lässt sich aus den bisherigen Aktenanalysen und Zeitzeugenaussagen bereits sehr plastisch nachvollziehen. Pädagogische Gewalt etwa im Sinne von Gewalt als Erziehungsmittel kam in allen Einrichtungen in Ost- und Westdeutschland vor. Ausgebildetes Personal war rar. Es gab kaum Fürsorgerinnen und Fürsorger oder Pädagoginnen und Pädagogen. Oftmals übernahm das Krankenpflegepersonal und das kirchliche Personal Erziehungsaufgaben. Der diesbezügliche Mangel und auch die Überlastung der Pflegepersonen ist in vielen Akten immer wieder Thema. Schon die Räumlichkeiten der von uns untersuchten Einrichtungen deuten auf eine für die Kinder bedrückende Unterbringungssituation hin, die auch Gewalt beförderte. Schlafräume mit bis zu 25 Betten, eine fehlende Privatsphäre, mit oftmals nicht mal der Möglichkeit, persönliche Dinge an einem eigenen Ort abzulegen, waren die Regel. Zwar finden wir Einrichtungen, in denen es wenige Freizeitmöglichkeiten gab und die sich zumindest bei der Eröffnung bemühten, Privatsphäre zuzulassen. Meistens aber überschritten diese nach wenigen Jahren die Grenzen der geplanten Aufnahmekapazität und begannen zum Beispiel durch das Zusammenschieben von Betten in Zimmern zu improvisieren. Die Erziehungsziele bestanden allerorts in Erziehung zu Ordnung, Sauberkeit und Gehorsam. Die Arbeitsbereitschaft wurde dabei zeittypisch als positives Zeichen einer guten Kindesentwicklung gewertet. Kinder, die sich nicht in die Gruppe oder Erziehungsziele einfügten, wurden bestraft. Das Ausmaß körperlicher Züchtigungen lässt sich aus Patienten- und Bewohnerakten kaum ablesen, da diese hier nur selten dokumentiert wurden, etwa wenn sie nachweisbare Folgen hatten, wie der Schlag mit einem Schöpflöffel, der zu einer Platzwunde führte, die versorgt werden musste. Wenn über körperliche Strafen berichtet wird, finden sich Notizen eher in Pflegedokumentationen und Übergabeprotokollen. Selten sind sie auch hier direkt dokumentiert. Gewalt wird kodiert, ist aber doch erkennbar. Dass körperliche Gewalt aber an der Tagesordnung gewesen zu sein scheint, verdeutlichen fast alle Aussagen aus dem Zeitzeugenportal. Ich zitiere: Stockhiebe, Haare ziehen, Ohrfeigen, Stockschläge auf Finger oder Handfläche, ob Vorder- oder Rückhand, Zitat Ende, werden angeführt. Von Ledergürteln als Schlagwerkzeug ist ebenso die Rede wie von Kleiderbügeln oder Wasserschläuchen. Eine andere Zeitzeugin berichtet: Ja, wenn man ins Bett gemacht hat, hat man demjenigen den Kopf in die Nässe reingedrückt und zur Strafe bekam derjenige nichts mehr zum Trinken. Man ist ins Bad gezogen worden und hat wieder Prügel bekommen. Auch Gewalt der Kinder untereinander wurde von Erzieherinnen und Erziehern gezielt eingesetzt, um Strafen durchzusetzen. In einer Akte heißt es hierzu fast voller Häme: Die Androhung einer nächtlichen manuellen Züchtigung von Seiten einiger Patienten wirkte beruhigend. Ferner werden Nahrungsentzug und der Zwang, Erbrochenes zu essen, als Maßregel genannt. Im Zeitzeugenportal heißt es: Erbrechen essen, kein Abendessen, muss früh ins Bett, schon 17 Uhr und viel Ohrfeige. Auch Ohr umdrehen bis um dem Rauben. Für einige Kinder, die von zu Hause kamen, führte der Weg von einem Übel ins andere. Eine Reihe von ihnen hatte schon zu Hause oft brutalste Gewalt und sexuelle Übergriffe erleben müssen. Auffällig ist, dass Akten- und Zeitzeugenberichte in der Schilderung sexueller Übergriffe und sexualisierter Gewalt völlig auseinandergehen. In den Akten tritt nur die Spitze des Eisbergs in Erscheinung, wenn etwa Fälle des Missbrauchs zur Kontrolle der Einrichtung führten oder ein Freitod in Verbindung zu sexuellen Übergriffen gebracht wurde. Schweigen bestimmt hier das Bild. In Zeitzeugenschilderungen hingegen sind sexuelle Übergriffe in jeder Form fast allgegenwärtig. Fast überall finden wir, ich komme zum Entzug persönlicher Freiheitsrechte, Fixierungen dokumentiert. Mit Gurten ans Bett, an den Stuhl oder in einer Zwangsjacke. Oder die Kinder wurden in Gitterräume, in Gummizellen, ins Klosett oder andere Sonderräume gesperrt. Fixierungen erfolgten vor allem nachts bei Unruhe oder wegen Störung der Nachtruhe. Zudem finden sich gerade in den Kliniken Verlegungen auf Erwachsenenstationen, die manchmal nur kurz währten, sich gelegentlich aber auch über Monate erstrecken konnten. Hier drohte wieder Gewalt durch die Erwachsenen, die ebenfalls dokumentiert wurde, und die Verlegungen erfolgten als Strafe und zur Abschreckung. Mit Blick auf freiheitsentziehende Maßnahmen fällt im Querschnitt auf, dass die Grenzen zwischen Hilflosigkeit und Disziplinierung fließend sind. Auf der einen Seite werden Fremdgefährdung und Selbstgefährdung als Begründung für Fixierung angeführt, wie etwa im Fall der kleinen US, die wegen angeblicher Autoaggressivität als Schutz vor Selbstverletzungen ans Bett fixiert wurde. Auf der anderen Seite stehen Fälle, bei denen Fixierung bei, ich zitiere aus Akten, Tobsuchtsanfällen oder bei dranghafter Unruhe angewandt wurde. Letzteren Fällen scheint die Reduktion des Pflegeaufwands die Motivation für das Anbinden der Kinder gewesen zu sein. Zuletzt dienten Fixierungen aber auch als Strafe, wenn sie nach Beschimpfungen eines Erziehers oder einer Erzieherin oder nach Entweichungen angewandt wurden. Der folgende Auszug aus einer Krankenakte von 1955 in nüchterner Aktensprache verdeutlicht, wie in der Dokumentation die Übergänge zwischen der Fixierung als disziplinarische Maßnahme und gegebenenfalls begründetes Mittel nebeneinander stehen. Ich zitiere: Bei der Aufnahme am ersten Abend hat er die Mitpatienten aufgehetzt, war frech gegen die Pfleger, wurde gewalttätig, so dass er fixiert werden musste. Ich komme zur psychischen Gewalt und hierunter würden wir auch weniger schwerwiegende, aber immerhin Eingriffe in die Rechte der Kinder finden, wie etwa das Postgeheimnis. Das Postgeheimnis wurde nämlich vor allem im Sinne von psychischer Gewalt gebrochen. Fast regelhaft in allen Einrichtungen wurden die Post eingehende und ausgehende geöffnet und kontrolliert. Es ist natürlich davon auszugehen, dass Briefe, die heute noch in den Akten sind, die Einrichtung nie verlassen haben. Oder sie wurden zensiert, die Briefe. Die Kontrolle der Post hatte eine für die Kinder demütigende Komponente, wenn die Inhalte am Ende auch zur Herabsetzung der Kinder eingesetzt wurden. Ein Beispiel findet sich in einem in Berlin erhaltenen Brief eines Jugendlichen, der im Studentenunterricht offenbar vorgeführt worden war. In einem nicht weitergeleiteten Brief an eine Freundin schreibt er 1954, ich zitiere aus dem Brief: Meine Liebste, von vornherein muss ich dir gestehen, dass mir der Professor bei einer Vorstellung 12 Liebesbriefe an dich vorlegte. Du kannst dir ja vorstellen, was das für ein Tumult von den 150 anwesenden Studenten gab. Es ist bestimmt nicht so einfach, sich von 150 erwachsenen Menschen die Leviten verlesen zu lassen. Solche Vorführungen gab es an mehreren Universitätsstandorten. In Bonn beispielsweise griffen allerdings die Behörden 1955 ein und machten Bedenken gegen die Vorstellungen von Jugendlichen in Vorlesungen geltend. Es ging ihnen allerdings nur vordergründig um die Kinder. Mit der Klinikleitung wurde die Einigung erzielt, nur noch Kinder in die Vorlesung zu verwenden, bei denen von Elternseite her keine Beschwerden zu erwarten seien. Demütigung und Entwürdigung wurden auch offen als Erziehungsmaßnahme eingesetzt. Die Arten von psychischer Gewalt, zu denen Erzieherinnen und Erzieher griffen, reichen dabei von Verbrennen persönlicher Gegenstände über emotional belastende Aussagen wie »Deine Mutter war noch nie hier, das weißt du doch« bis hin zu emotionaler Kälte. Suchten Kinder etwa Nähe oder Schutz, finden sich in den Akten immer wieder abwertende Vermerke, wie, ich zitiere aus den Akten, sie seien klebrig, lästig oder anhänglich. Körperliche und psychische Gewalt ging, wie unsere Akten und die Zeitzeugenaussagen zeigen, dabei oft Hand in Hand. Immer wieder finden wir Schilderungen, dass Kinder vor anderen Kindern bloßgestellt wurden, etwa wenn sie eingenässt hatten. So mussten sie im Korridor stehen, im nassen Bett bleiben oder wurden permanent geweckt. Im Zeitzeugenportal berichten Betroffene ferner davon, dass sie zum Beispiel mit Toilettenentzugs bestraft wurden und dann ihren Urin auflecken mussten, wenn sie ihn nicht mehr halten konnten. Grundsätzlich bedrückend ist der stigmatisierende Blick auf die Kinder, den die Sprache in den meisten Akten offenbart. Die Kinder werden, ich zitiere aus den Akten, als haltlos, triebhaft, hinterlistig, heimtückisch, schmeichlerisch, schlaff und arbeitsscheu beschrieben. Das ganze Arsenal abwertender Adjektive lässt sich rekonstruieren. Den Pflegerinnen und Pflegern kam hier einige Deutungsmacht zu. Pflegeberichte in dieser Diktion flossen wortwörtlich in ärztliche Diagnosen ein. Insgesamt zeichnen die Akten ein Bild vom behinderten Kind als Person, die nicht gefördert werden müsse und denen Teilhabe überhaupt nicht zustehe. In einer Akte ist die Rede von Hülle ohne Potenzial. Viele Kinder scheinen so per se keine Chance gehabt zu haben, wobei oftmals eine familiäre Belastung nahegelegt wird, wenn es in einer weiteren Akte etwa heißt, charakterlich entwickelt er sich entsprechend des Familienmilieus. Eine Folge dieses stigmatisierenden Blicks war, dass heute von vielen Personen rückblickend als besonders belastend empfundene Vorenthalten von Entfaltungsmöglichkeiten. Gehörlose Kinder etwa wurden gezwungen, auf Gebärdensprache zu verzichten, ihr Gebrauch wurde bestraft. Kindern wurden Bildungschancen vorenthalten oder das Erlernen einfachster Kulturtechniken verweigert, wie das Essen mit Messer und Gabel, wenn sie als nicht förderfähig kategorisiert worden waren. Auch medizinischer Gewalt waren viele Kinder ausgesetzt. Hierunter verstehen wir diagnostische, therapeutische und prognostische Prozesse, die von den Betroffenen als leidvoll empfunden wurden und die mit einer fragwürdigen Indikation, das heißt fragwürdigen medizinischen Rechtfertigungen einhergingen. Wir finden medizinische Gewalt hier eher im Kontext der Kliniken als in Heimen. Unterschiede zwischen Ost und West finden sich in den von untersuchten Einrichtungen hierbei aber kaum. Das Spektrum reicht hier von absichtlicher Gewalt bei der Anwendung einer medizinischen Maßnahme, wie etwa ein von Zeitzeugen geschildertes gewaltsames anales Fiebermessen mit Darmverletzungen, bis hin zu belastenden Verfahren mit fragwürdigem diagnostischen oder therapeutischen Wert. Durchgeführt wurden unter anderem psychologische Testungen, Intelligenztests, EEGs, Lumbalpunktionen, Angiografien und Pneumenzephalografien. Gerade das letzte Verfahren, bei dem Luft in den Liquorraum, einen Hirnraum, gespritzt wird, um Ventrikel und oberflächliche Gehirnstrukturen im Röntgenbild abbildbar machen zu können, war mit Belastung und Folgeerscheinungen verbunden. Neben der schmerzhaften und unangenehmen Punktion des Liquorraums litten die Kinder in der Folge der Untersuchung unter Kopfschmerzen und Erbrechen, die oft mehrere Tage anhielten. Wehrten sich die Kinder, wurde diese Prozedur unterbrochen, dann aber wiederholt, gelegentlich mehrfach. Zwar gab es einerseits wohl ein Problembewusstsein, so wurde etwa zur Vermeidung erneuter Untersuchungen in der Klinik in Kaufbeuren externe Befunde eingeholt oder Kinder wurde die Untersuchung explizit erspart mit Verweis auf die Belastung. Andererseits wurde das Leiden von untersuchten Kindern in der Folge als, ich zitiere wieder aus den Akten, Anstellerei oder Wehleidigkeit abgetan. In den Dokumentationen finden wir diese Untersuchung bis in die 70er Jahre, obwohl sie in ihrem Aussagewert spätestens seit den 60er Jahren strittig war. Die Häufigkeit der Untersuchung liegt in unserem Samples zwischen 12% und 50%. Einwilligungserklärungen der Eltern in diese nicht ungefährliche Untersuchung liegen in Ost und West in der Regel, aber nicht immer vor. Dabei sind diese sehr allgemein gehalten. Entweder heißt es hier in einem Vordruck, ich erkläre hiermit mit allen Untersuchungen und ärztlichen Eingriffen zwecks Klärung der Diagnose einverstanden. Oder aber es wurde gelegentlich handschriftlich eine explizite Einwilligung zusätzlich in die Pneumenzephalographie eingeholt. Indirekt lässt sich auch auf eine Aufklärung der Eltern über die Untersuchung schließen, wenn etwa Eltern die Durchführung der Untersuchung auch verweigerten. Kinder, die keine Eltern hatten, da konnte niemand verweigern. Konnte schon, aber die Behörden taten es nicht. An therapeutischen Anwendungen finden wir neben kalten Waschungen, Beruhigungsbädern und Medikamenten auch einige Fälle von Elektroschock- und Insulinbehandlungen bis in die 1960er Jahre, vor allem bei männlichen Jugendlichen mit Verhaltensauffälligkeiten. Wie die Jugendlichen diese Behandlung wahrnahmen, illustriert ein in einer Akte eines Betroffenen bewahrter Brief. Hier heißt es, ich zitiere, im Falle einer Weiterbehandlung durch Schocken wirst du mich nie mehr wiedersehen. Traurig, einen Menschen so zu zerrütten. Immer wieder finden wir auch Hinweise auf eine Zweckentfremdung, zum Beispiel der Schocktherapie als Disziplinarmaßnahme. In der Dokumentation mischen sich die Schilderungen der Angst der Patienten vor den Schocks mit dem Missbrauch dieser Angst zu disziplinarischen Zwecken. Fast zufrieden klingt die Notiz in einer Akte, Patient hat vor dem E-Schock, Elektroschock, sehr viel Angst. Eine Erwähnung des Wortes genügt, um ihn sofort zum Sprechen zu bringen. Während er sonst mehrfacher Aufforderungen bedarf, damit er die Hand gibt und guten Tag sagt, werden die Sperrungen durch die Erwähnung der Therapie schnell überwunden. Auch das Legen von Magensonden scheint als therapeutisch verbrämte Strafe eingesetzt worden zu sein. Aus dem Jahr 1958 ist ein Fall überliefert, in dem ein Kind nach einem Tag Essensverweigerung eine Magensonde und Sondenfütterung erhielt, kurz nachdem vorher dokumentiert worden war, dass das Kind, Zitat, derart frech gegen ihre Mitkranken und gegen die Schwester gewesen sei, dass sie ins Bett gebracht und fixiert werden musste. Ins Bild passt ein ebenfalls erschütternder Eintrag ins Zeitzeugenportal, in dem eine Zeitzeugin aus Ostdeutschland notierte, was ich bis heute nicht verstehe, ist, warum wir als junge Schwestern, Schülerinnen an diesem Patienten das Magensondelegen üben mussten, wenn es sein musste, auch 10-mal hintereinander plus Nahrungssondierung in nicht physiologischer Menge und Geschwindigkeit. In anderen Fallstudien dokumentierte Leukotomien, das heißt hirnchirurgische Eingriffe, haben wir in unserem Sample noch nicht finden können. Wir rechnen aber auch im Zeitzeugenportal und weiteren Akten damit, dass wir auch diese Schilderungen auch in unseren Akten finden werden. Mit dem Aufkommen der Psychopharmaka ab Mitte der 1950er Jahre wurden auch diese zur Therapie ebenso genutzt wie als Ersatz für Fixierungen. Im Zentrum standen Schlafmittel und Phenothiazine. Im Gebrauch dieser Medikamente ergibt sich ein durchaus uneinheitliches Bild, das geprägt ist durch lokale Besonderheiten der Einrichtungen. Während beispielsweise die Charité sich bis in die 1970er Jahre grundsätzlich zurückhaltend im Medikamenteneinsatz zeigte, war Bonn bei allgemeiner Bereitschaft, Pharmaka zu verwenden, sparsam mit bestimmten Mitteln, die woanders wieder benutzt wurde. In Ershausen etwa finden wir eine Steigerung der Medikamente ab den 1960er Jahren, vor allem im Bereich der Schlaf- und Beruhigungsmittel. In Kaufbeuren hingegen war der Einsatz von Pharmaka schon in den 1950er Jahren eher großzügig, wie sogar ein Vertreter des Arzneimittelherstellers Merck laut Aktennotiz festhielt. In einer Einrichtung stießen wir auch auf die Verwendung des Narkosemittels SEE-Merck, Scopolamin, Eukodal und Ephetonin in Kombination. Dieses fand Anwendung bei vermeintlicher Aggressivität, aber auch bei Schwererziehbarkeit oder aufsässigem Verhalten. Besonders bedrückend ist ein Fall von 1954, in dem die Mischung zumindest retrospektiv in Zusammenhang mit einem Todesfall steht. Dokumentiert ist der erschütternde Fall der körperlich und geistig schwerstbehinderten US. Laut Stationsbericht schrie das Kind ununterbrochen, zerstörte alle Gegenstände in seiner Umgebung und verletzte sich und andere. Die Patientin erhielt in den folgenden 6 Jahren fast kontinuierlich, 6 Jahre kontinuierlich, ein Medikamentencocktail aus Megafen, Pazatal, Luminal, Paraldehyd, SEE sowie Calcistin in wechselnder Kombination und Dosierung und zusätzlich zahllose Elektrokampfbehandlungen. In der Nacht zum 15. August 1960 nach Akte schrie und tobte, Aktenzitat, die nunmehr 17-jährige Patientin erneut derart, dass die Nachtschwester ein Beruhigungsbad durchführte. Als auch diese Maßnahme keine Beruhigung brachte, wurde auf ärztliche Anordnung SEE injiziert, woraufhin die Patientin schließlich verstarb. Als Todesursache wurde akutes Herz- und Kreislaufversagen festgehalten. Ob es tatsächlich an den Folgen der Narkosemittelinjektion starb, lässt sich auf Basis der verfügbaren Informationen in der Patientenakte nicht mit Bestimmung sagen. Dennoch liegt die Vermutung eines Zusammenhangs aufgrund der zeitlichen Nähe nahe. Auch Dämmerschlafkuren, bei denen die Minderjährigen durch Verabreichung hochpotenter Psychopharmaka in einen halbkomatösen Schlafzustand versetzt wurden, finden wir. Der Schlafzustand wurde hier teilweise bis zu 6 Wochen aufrechterhalten. Die Patientinnen und Patienten verließen das Bett nur noch zur Essensaufnahme und zur Körperpflege. Die Idee eines heilenden Schlafs hatte in den 1950er und 1960er Jahren fast überall Konjunktur, doch bewegte sich diese Kur wie die oben genannte Elektroschocktherapie in ihrem Graubereich zwischen therapeutischem und pädagogisch disziplinierendem Einsatz, wie überhaupt der Arzneimitteleinsatz nach verschiedenen Zeitzeugenberichten und Aktennotizen die Tendenz zeigt, nach Regelverstößen oder zur Prävention von Regelverstößen eingesetzt worden zu sein. Überall finden wir eine zeitliche Nähe zwischen der Gabe von Medikamenten und dem Verhalten der Kinder, wie etwa die Planung und Durchführung von Fluchtversuchen, dem Frechsein oder dem flegelhaften Verhalten. Diese Psychopharmaka, die ich auch hier schon ein paar genannt habe, waren in den 1950er Jahren noch nicht auf dem Markt, sondern befanden sich in einer Versuchsphase. In den von uns analysierten Akten fanden wir auch immer wieder Hinweise auf Arzneimittelversuche in den Einrichtungen. In manchen wurden Mittel mit einem von uns noch nicht dekodierten Namen AH3 verschrieben. Haloperidol kam in Einrichtungen der DDR 7 Jahre vor seiner Zulassung zum Einsatz. Und wir finden auch in der DDR Hinweise auf Therapieversuche mit Importpräparaten, die den Namen KR339 tragen. Das ist ein Anti-Parkinson-Mittel bei Kindern. In der Pfälzischen Nervenklinik Landeck musste der Klinikleiter 1955 Stellung bei der vorgesetzten Behörde zur Finanzierung von Forschungsvorhaben durch Pharmafirmen nehmen. Er hatte Versuche mit hohen Testoviron-Dosen, Dilatol war das Präparat und Prüfung von Pazatal und Valamin auf Wirksamkeit an unserem Krankengut, so heißt es im Brief, hin vorgenommen. Der Klinikleiter resümierte daraufhin, dass die Klinik nicht zu einer Versuchsanstalt für die pharmazeutische Industrie werden dürfe und beschloss die Einstellung aller Medikamententests. Im Untersuchungssample der Patientenakten lassen sich mit der Gabe von nummerierten injizierten Mitteln wie Nummer 388, 207, 378 oder D206 und von Substanzen mit Kürzeln wie SH204, P91 sowie der Angabe Roche oder Hypnotikum Roche Hinweise auf Medikamententestungen auch bei minderjährigen Patientinnen und Patienten finden. Nicht immer können wir klären, um welche Medikamente es sich handelt bis jetzt, aber die Kürzel deuten auf die verschiedenen Hersteller, die ich jetzt nicht alle namentlich nenne, hin. In der Fachliteratur finden sich darüber hinaus bis in die 1960er Jahre Hinweise auf weitere Medikamententests, darunter auch des Mittels Androcur bei Minderjährigen, um ihre Sexualität einzudämmen. In manchen Kliniken wurde zuletzt das am 1. Dezember 1957 von Merck in den Handel gebrachte stark wirksame Neuroleptikum Dezentan getestet. Der Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Abteilung in Kaufbeuren stimmte im August, September 1957 der Testung der Substanz beispielsweise zu, woraufhin die Abteilung 30 Flaschen zu 100 Kubikzentimeter von T57 in Sirupform zugestellt wurde. Eingesetzt wurde es bei zum Teil zweifelhafter Indikationsstellung, wie zum Beispiel Heimweh. In einem Fall ist notiert, dass das Medikament nach einem Krampfanfall, Versteifung der Muskulatur und bleierne Müdigkeit abgesetzt werden musste. Es irritiert, dass im folgenden Schriftverkehr mit der Kinderklinik Augsburg, in die das Kind dann verlegt wurde, dieser Test keine Erwähnung fand. Ebenso wurde der Vater, der sich in mehreren Briefen anteilnehmend nach dem Wohl seines Kindes erkundigt hatte, offensichtlich nicht über den Test informiert. Das Medikament wurde auch noch an 9 weiteren Testkindern getestet. Gleichzeitig finden wir Hinweise auf Versuche mit einem nicht näher benannten Antiepileptikum sowie im Jahr 1960 eines Neuroleptikums mit dem Namen R167, das später 61 mit dem Handelsnamen Dominal auf den Markt kam. Ich komme zum Schluss. Nach diesen ersten Ergebnissen kann ein Zwischenfazit gezogen werden. Individuelles Leid und Unrecht finden wir in so vielen Fällen, dass dieses im Untersuchungszeitraum nicht nur außergewöhnliche Ereignisse zu markieren scheint, sondern Kinder in den Heimen der Behindertenhilfe und Kinder- und Jugendpsychiatrien ständig davon bedroht waren. Anspruch und Wirklichkeit klaffen dabei auseinander, denn einige der Einrichtungen wollten eigentlich modern und reformorientiert sein. Unrechtsbewusstsein war durchaus vorhanden, sodass eben bei den verschiedensten Formen der geschilderten Gewalt auch nicht von einem Normalzustand im Sinne eines fatalistischen "Es war halt so" ausgegangen werden kann. Exemplarisch sei hier die Bonner Hausordnung von 1954 zitiert, in der es hieß, Zitat, es ist den Bediensteten ausdrücklich untersagt, Kranke zu strafen. Wer ein Kind schlägt, hat fristlose Kündigung zu gewärtigen. Das Leitprinzip lautete, dass nur unbedingt notwendige Beschränkungen erfolgen sollte. Oberstes Gebot sei es, Zitat, nichts ohne Zustimmung der Patienten und Angehörigen zu unternehmen. Die Realität sah anders aus. Schon in den 1950er Jahren übten vereinzelt Eltern Kritik an Zuständen in den Einrichtungen und drängten etwa auf vorzeitige Entlassung ihrer Kinder. Wir selbst sind überrascht von der Vielfalt der existierenden Heime und Kliniken. Nicht immer können wir die Typen der Einrichtungen klar voneinander unterscheiden. Das gilt auch für die von uns untersuchten Einrichtungen, die sich, wie zum Beispiel Kaufbeuren, schon im Laufe der 1950er Jahre von einer Beobachtungsstation in eine Einrichtung der Langzeitunterbringung wandelte oder wie andere Einrichtungen, die zusätzliche Stationen erhielten. Jede von uns untersuchte Einrichtung hat ihre eigenen Spezifika und jeder Fall ist sehr individuell. Wenn auch die Gewaltschilderungen sich ähneln, so lassen sich dennoch einige erste grobe Muster im Umgang mit den Kindern nach Einrichtungstypen und Regionen unterscheiden. Vor allem im Osten trat immer wieder der Mangel in Erscheinung, der sich im Laufe der Zeit eher verstärkte als besserte. Von Heiz- bis Baumaterial musste vieles für die Kinder, so heißt es immer, organisiert werden. Kirchliche Einrichtungen hatten im Osten noch mehr unter Personalmangel zu leiden als staatliche. Im Westen scheint es, vor allem in den westdeutschen Psychiatrien, mehr und flächendeckender Arzneimittelstudien mit den Kindern gegeben zu haben. Seit den 1960er Jahren nimmt hier insgesamt die Medikation zu. Die schmerzhafte Prozedur der Pneumenzephalographie hingegen scheint in Ost und West in dieser Zeit langsam zurückzugehen. Die Perspektive auf die Kinder, die uns in allen Akten begegnet, ist die eines Defizitblicks. Hier zeigt sich erst ein Umdenken in den 1960er Jahren. Von da an lassen sich auch mehr Aktivitäten nachweisen und es tritt besser geschultes Personal in Erscheinung. Zeitzeugen berichten immer wieder, dass mit neuen und jüngeren Personen im Bereich der Pflege sich der Umgang mit den Kindern ab den späten 1960er Jahren verbesserte. Das ist die Ausnahme, nicht die Regel. So gibt es gerade in den Zeitzeugenberichten neben Leid und Gewalt immer wieder Schilderungen von Versuchen, Einfühlungsvermögen zu zeigen, die Situation von Kindern zu bessern oder sie gerade durch Einweisung in eine Klinik oder Heim aus häuslicher Gewaltkontexten herauszunehmen. Gerade dies aber zeigt wieder die Kluft zwischen dem, was die Einrichtungen leisten sollten und was sie am Ende geleistet haben. Noch mehr Gewicht werden wir in den folgenden Analysen auf das Leid neben den unmittelbaren Gewalterfahrungen legen. Aus Briefen und Interviews entnehmen wir immer wieder Schilderungen des Schmerzes der Kinder, wenn sie zum Beispiel ihre Familien nicht sehen durften oder von der dauerhaften Leiterfahrung der fehlenden gesellschaftlichen Teilhabe. von den Verboten, geschlechtliche Beziehungen zu unterhalten, einen Beruf zu erlernen oder bei Gehörlosen von dem Verbot zu gebärden. Es ist noch zu analysieren, inwieweit existierende Modelle wie das der totalen Institutionen ausreichen, um das von uns gefundene Unrecht und Leid zu verstehen und auch eine Einordnung in die west- und ostdeutsche Gesellschaftsgeschichte, auch auf dem Hintergrund unterschiedlicher politischer Systeme, steht noch aus. Inhaltlich besticht jedoch vor allem voran das Leid, das die Kinder erleben mussten. Es ist allem voran an der Zeit, dieses Leid und Unrecht zu benennen, gesellschaftlich anzuerkennen und einem Vergessen entgegenzuarbeiten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, vielen Dank, Professor Fangerau.